Unser Problem ist, dass alle bislang nach oben delegieren. Wir laufen Gefahr, dass wir die Menschen verlieren, und zwar politisch. Die Angst geht um, das Hauen und Stechen hat begonnen.
Bauernfeind Inside Healthcare, der Podcast für die deutsche Gesundheitswirtschaft.
Die Krankenhausreform von Dr. Karl Lauterbach hat im Bundesrat passiert. Und trotzdem werde ich das Gefühl nicht los, dass die Reform der Reform nicht lange auf sich warten lassen wird. Stichwort Neuwahl im Februar. Man braucht kein Pessimist zu sein, um erwarten zu können, dass es wohl nicht auf eine Radikalkur für unser Gesundheitssystem rauslaufen wird. Einer fordert dies schon lange und macht in seinem kürzlich erschienenen Buch konkrete Vorschläge, um, so der Titel, den schlafenden Riesen zu wecken. Fragen wir also nach bei Dr. Francesco De Meo. Guten Tag, Herr Dr. De Meo.
Guten Tag, Herr Bauernfeind.
Herr Dr. De Meo, ich stelle am Anfang meines Podcasts immer eine Frage an meinen Gesprächspartner. Das will ich heute mal ein bisschen anders machen und Sie fragen, wann haben Sie das letzte Mal schallend gelacht?
Vor 2 Tagen, als die Entscheidung im Bundesrat fiel.
Ja, da kommen wir gleich auch nochmal zurück. Ich hatte mir gedacht, entweder der Bundesrat oder das Ampel aus.
Genau, es war der Bundesrat. Das Ampel aus war ja eher, naja gut, aber das im Bundesrat, da musste ich tatsächlich irgendwie lachen, ja.
Okay. Würde ich etwas schieben, kommen wir gleich nochmal dazu. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute über Ihre Sicht auf das deutsche Gesundheitswesen sprechen können. Ich glaube, wir müssen Sie gar nicht großartig einführen. Ich will es trotzdem ganz kurz machen. Sie haben maßgeblich an der Entwicklung des Helios-Konzerns mitgewirkt, waren ab 2001 in diversen Geschäftsführungs- und Vorstandspositionen tätig. Und ich sage mal ganz unabhängig davon, wie man jetzt zu Ihnen steht, glaube ich, kann man sagen, dass Sie in der deutschen Krankenhauswelt einen deutlichen Fußabdruck hinterlassen haben. Sie sind dann Ende 2023 dort ausgeschieden und von außen betrachtet hätte man sich, sage ich mal, einen wärmeren Abschied erwartet. Sie werden sicherlich professionell damit umgegangen sein, aber wie geht es einem Francesco De Meo heute, wenn Sie auf die 15 Jahre Helios und das Ende zurückblicken?
Naja, wenn ich auf die Helios-Zeit blicke, sind es ja 23 Jahre. Das ist eine sehr schöne Zeit gewesen, der größte Teil davon. Wenn ich auf die Fresenius-Zeit blicke, das sind die 15 Jahre, in der Tat auch eine sehr schöne Zeit, bis auf in etwa das letzte Jahr. Und der Ausstieg, das war nicht so prickelnd, aber ist für mich auch mittlerweile Schnee von gestern. Ich blicke etwas fröhlich befreit in die Zukunft. Es gibt so vieles zu tun, was man machen kann, wenn man nicht in einer Rolle steckt, wie ich das ja war, fast 25 Jahre lang. Und insofern ist für mich das alles ganz gut, wie es jetzt gekommen ist.
Was war die schwierigste Entscheidung, die Sie bei Helios treffen mussten?
Es gab nicht eine schwierige Entscheidung. Es gab ganz viele schwierige Entscheidungen, die in der Regel damit zu tun hatten, wie man im Markt bei Privatisierungen vorankommt. Und meine allerschwierigste war einmal kurz vor Weihnachten, als es um Tariffragen ging in Sachsen und wir ganz massiv erstmal kündigen mussten, um danach eine Lösung zu finden. Und das war für mich, denke ich, rückblickend die schwierigste Entscheidung, wirklich für die Menschen vor Weihnachten das alles noch auf den Weg zu bringen, weil die Anwälte das so vorsahen. Wohl wissend meinerseits, dass das dann alles wieder besser werden wird im nächsten Jahr. Aber für all diejenigen, die das betraf, waren das keine schönen Weihnachten.
Kann ich mir vorstellen. Jetzt haben Sie vorher gesagt, Sie gehen befreit nach Ihrer Zeit jetzt sozusagen auch sind befreit im Markt tätig. Also Sie kümmern sich heute um Startups in der Gesundheitswirtschaft, sind als Berater tätig. Was machen Sie heute genau? Können Sie ein Beispiel nennen, wo Sie sich gerade betätigen und wo Sie aktiv sind?
Es gibt drei Schwerpunkte, drei Säulen. Das eine ist das Klassische, was Sie gerade erwähnt hatten, wo es um Beratung geht. Ich nenne das Ressourcen und Organisation und Transformation. Das sind so Themen wie gerade in Schweinfurt, wo ich versuche, einigermaßen vernünftig eine Lösung zu finden für die Einsortierung des St. Joseph in eine regionale vernetzte Struktur. Das sind Themen wie Fachkräftemangel, wo ich mit einem Unternehmen, das ich gegründet habe, eben Fachkräfte aus Indien nach Deutschland begleite. Es sind eben die Transformationsthemen wie auf der Schwäbischen Alb, wo wir im Frühjahr anfangen werden, in bestimmten Regionen Lösungen zu versuchen, die sozusagen sektorenfrei oder übergreifend regional das Netzwerk neu aufstellen. Dann gibt es den Teil, der mit Innovation zu tun hat mehr. Das nenne ich technische Innovationen und Personalisierung. Da begleite ich Unternehmen aus Asien vor allem, die sind ein Stück weiter im Kontext von Robotik und Neuroregeneration, wo es um Bioelastizität geht im neuronalen Bereich. Man kennt das ein bisschen aus Reha, aber es hat eben mehr damit zu tun, auch künftig, dass die Biomechanik sozusagen beeinflussbar ist. Also man kann Leute zum Sprechen bringen, die nicht mehr sprechen konnten, indem man Neurodetektoren einsetzt, die dann sozusagen die entsprechenden Areale aus dem Gehirn abnehmen und das dann sozusagen auf den Rechner bringen, damit man sprechen kann über den Rechner. Und der dritte Bereich ist mein spannendster eigentlich. Das macht mir am meisten Spaß, auch weil ich da gut investiert bin. Das ist der Bereich von Daten und AI, wo es darum geht, über eine intelligente, an Sprachmodellen geschult und entwickelte KI tatsächlich ein paar Probleme zu lösen, die wir gerade in Deutschland massiv haben, aber auch weltweit. Nämlich die Verstopfung von Wartezimmern und auch von Notaufnahmen aufgrund der Menschen, die nicht wissen, ja, wie sie sich einschätzen müssen, wie sie ihre Schmerzen einschätzen müssen, wie sie ihr Krankheitsbild einschätzen müssen und niemanden finden, der ihnen in dem Augenblick hilft. Das heißt, das ist so das Spannendste, was ich auch in wenigen Wochen mal am Markt platzieren werde, als IMAX, als AIMAX Care. Das sind so meine Bereiche und das ist, wie Sie unschwer erkennen können, ein buntes Spektrum, weshalb ich ein bisschen von Befreiung sprach, was es erlaubt, eben doch vieles zu bedienen, in einem Gesundheitswesen, was sehr stark in die Zukunft gerichtet ist.
Sind Sie in den Unternehmen auch in operativer Verantwortung oder würden Sie nochmal in operativer Verantwortung zurückkehren?
Das ist unterschiedlich. Also in dem Bereich der Beratung mache ich punktuell in Projekten operative Themen, wo es eben hilfreich ist, wo es notwendig ist. Auch in Mandaten wie Beiratsfunktionen oder Aufsichtsratsfunktionen. In dem einen Bereich der Innovation ist es ein Medikations, so eine Art Immuntherapie, Medikation, die wir gerade machen für den Krebs, für den Lungenkrebs. Da gehe ich in die Geschäftsführung kurzzeitig, um sozusagen das Geld einzusammeln bei den Series A, die jetzt kommen, für Studien Phase 2 und 3. Das ist so ein Übergangsthema, wo man einfach aufgrund meines Fußabdrucks, wie Sie es genannt hatten, in dem Markt sozusagen ein bisschen punkten kann. Und ich mache natürlich mein eigenes IMAX als Startup, mache ich gerade sozusagen als CEO nebenher so lange, bis ich, sagen wir mal, über die Finanzierungsrunden dann mir vielleicht nochmal ein Team aufbaue, was das dann übernimmt. Bis dahin mache ich das ganz gerne wieder selbst. Mhm.
Gerade dieses Thema Neuralink, da fällt mir sofort Elon Musk ein, der ja in einem ähnlichen Bereich forscht. Oder sehe ich das falsch? Geht das in den gleiche Richtung?
Ja, es gibt in der Tat Unternehmen, die sind da schon sehr viel weiter. Ich forsche da ja weniger. Ich begleite die Unternehmen, die da Forschung gemacht haben. Und ich finde das ganz spannend, weil man eben tatsächlich mit entsprechender Bioelastizität sehr viel weiter was bewegen kann heutzutage, als wir in Deutschland zum Beispiel uns vorstellen können. Wir sind ja doch ein bisschen eingeschränkt in unseren Denkstrukturen, was solche innovativen Ansätze betrifft. Und da gibt es andere Länder in der Tat und andere Unternehmen, die schon weiter sind. Deshalb mache ich das auch primär sozusagen für Unternehmen aus Asien kommend. Die sind da auch schon sehr viel weiter. Es ist meistens Asien gegenwärtig wegen der Innovationskraft und dem Bedarf. Der Bedarf ist sehr groß. Die Bevölkerung ist noch ein Stück älter zum Teil, vor allem in Japan, als hier bei uns. Und da merkt man eben, dass die schon sehr viel mehr in die Zukunft gerichtet agieren. Und natürlich gibt es dann viel aus Middle East, also aus dem Mittleren Osten, wo eben vor allem das viele Geld für Investitionen liegt, wo sich die entsprechenden Staaten darauf einstellen, die junge Population in die Zukunft zu begleiten und das Gesundheitswesen komplett anders aufzustellen, als wir das noch in Europa kennen. Das sind so die Innovations- kräftigsten Regionen meines Erachtens. Ich mache mit USA fast nichts. Das ist alles schon sehr stark strukturiert und bedient. Und deshalb bin ich ganz gern im asiatischen und Middle East Raum unterwegs.
Hm. Deckt sich mit einem Kommentar, den ich neulich gehört habe, dass Asien die neue Welt ist und USA die alte Welt. Und deswegen.
Das kann man etwas so darstellen. Das hat jetzt nichts mit der Politik zu tun, die ja in beiden Welten sozusagen nicht unbedingt das ist, was wir als ideal betrachten. Aber es hat tatsächlich mit der, sagen wir, Innovationskraft und Neugier zu tun, die in Asien halt auch sehr viel und auch Middle East auf mehrere Schultern verteilt ist. Und man darf nicht unterschätzen, welche große Kapitalkraft natürlich in diesen Ländern steckt.
Hm. Ja, sehr spannend. Da könnten wir jetzt weitermachen, aber das war ja gar nicht der Auslöser unseres Podcasts. Vielleicht nehmen wir das nochmal für ein zweites Mal mit. Aber Auslöser war Ihre, ich sag mal, Standortbestimmung. Ihr Buch, das Sie geschrieben haben mit dem Titel »Den schlafenden Riesen wecken, wie ein gesundes Gesundheitssystem entsteht, wenn wir es wirklich wollen«. Und eigentlich, das kommen wir jetzt zum Anfang zu Ihrem herzhaften Lacher, wollte ich an dieser Stelle eigentlich zu Ihrer prophetischen Gabe gratulieren. Denn Sie haben ja vorausgesetzt, dass die Lauterbachsche Reform nicht umgesetzt ist. So, jetzt ist sie also beschlossen mit der entsprechenden Reaktion. Welche Chancen geben Sie denn diesem, Sie haben es so bezeichnet, politischen Botox, dass es doch noch seine Wirkung entfaltet, um im Botox-Bild zu bleiben?
Und ja, wir werden ja sofort die Reform der Reform bekommen. Und sobald es eine neue Regierung geben wird, Ende Februar, das liegt einfach an Sachthemen. Man kann die Reform, so wie sie jetzt beschlossen wurde, schlicht und einfach nicht auf die Menschen loslassen. Also insofern wird sich da einiges tun. Dass man sie jetzt gestartet hat, war, glaube ich, eher geschuldet der Macht- und Angstkombination, die wir gegenwärtig insgesamt in der Politik sehen. Man wollte einerseits das Durchdrücken durch die Ampel noch als letzte Aktion, um Kraft und Macht zu zeigen. Und man war sich unschlüssig bei allen anderen, ob man wirklich gegenhalten soll. Weil was ist dann sozusagen, wo setzt man an im nächsten Jahr, wenn man tatsächlich das bereinigen muss, was im Krankenhausbereich bereinigt werden muss. Insofern gab es, glaube ich, so eine Macht-Angst-Kombination, die das durchgewunken hat. Aber gleichzeitig, dass, wenn Sie das mal lesen, was geschrieben wird, wenn Sie alle hören, ist jedem klar, dass sich das nochmal massiv verändern muss, dann sehr frühzeitig nach einem Regierungswechsel nächstes Jahr.
Mhm. Sie schreiben, das Gesundheitswesen wird als Geisel genommen für gesellschaftliche und politische Positionskämpfe, besonders beliebt im Kontext von Wahlen. So, jetzt haben Sie haben es erwähnt, wir haben im Februar Wahlen. Nach Weihnachten geht der intensive Wahlkampf los. Taugt das Gesundheitswesen dazu, Wahlen zu gewinnen?
Naja, bislang war das Gesundheitswesen noch nie so ein wirklich taugliches Thema für Wahlen. Man hat es den Experten überlassen und war im Grunde ganz froh, wenn es an irgendjemanden ging, der Spaß daran hatte, das Ministerium zu machen oder der eben ja dazu verordnet wurde, aus Parteiressort das zu tun. Das ist das, was sozusagen bislang Sachlage war. Das ändert sich, hoffe ich, mittlerweile ein kleines Stück, weil wir nicht darüber hinwegsehen können, dass das Thema Gesundheit eines der relevantesten ist. Also wenn wir auf der, sagen wir, der Ebene der Betrachtung unserer Erde, unserer Welt, den Klimaschutz als eines der führenden Themen haben, ist es im Grunde genommen in unserer Gesellschaft, auch bei den Menschen, das Thema Gesundheit. Das wird immer aktueller. Sie sehen das, was in der Pflege passiert. Sie wissen, Sie kennen unsere Altersstruktur in der Gesellschaft. Und deshalb ist es eine Frage der Zeit, bis die Politik erkennt, dass man das unter Umständen auch zum Thema machen sollte. Meine Sorge ist, dass es zu einem parteipolitischen Thema wird. Und so beginnt das gegenwärtig ja schon wieder. Und nicht zu einem gesellschaftlichen Thema.
Mhm.
Mein Appell im Buch ist ja zu sagen, lasst uns Gesundheitspolitik als Gesundheitspolitik machen. Und nicht die Gesundheitspolitik missbrauchen sozusagen für eine Parteipolitik. Nun hat man vor kurzem lesen dürfen, dass die erste Äußerung dazu jetzt war, dass man gesagt hat, und wir wollen als CDU, wenn wir in Regierungsverantwortung sind, das Gesundheitsministerium für uns haben und der Lauterbach soll auf keinen Fall Minister werden. Wenn man das betrachtet, dann zeigt sich, dass man schon jetzt wieder beginnt, Gesundheitspolitik zu einer Partei und zu einer Personalpolitik zu machen und gar nicht so sehr die Sachthemen bespricht. Ich hoffe, das ändert sich. Denn im Grunde genommen brauchen wir nur eines, wir brauchen sachbezogene Entscheidungen, ziemlich zügig und deren Umsetzung. Und das ist unabhängig von der Parteipolitik. Das ist eine gesellschaftspolitische Verantwortung, die ich meine, wenn ich sage, kümmert euch doch um Gesundheitspolitik und findet da einen Weg, das besser zu machen als die letzten 25 Jahre. Hm.
Jetzt haben Sie Parteipolitik als einen Grund genannt, warum sich nicht wirklich was ändert. Und Sie haben ja auch der Subtext oder der Untertitel Ihres Buches lautet ja eben, wie ein gesundes Gesundheitssystem entsteht, wenn wir es wirklich wollen. Und ich habe mich gefragt, also ist unser System also krank und warum wollen wir, wer auch immer das ist, es offensichtlich nicht wirklich ändern? Das ist ja nicht nur die Politik, oder?
Ja, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Das beginnt beim Einzelnen, beim Thema Eigenverantwortung, bei der Frage, was kann ich tun für meine Gesundheit und damit auch für das Gesundheitswesen. Das beginnt beim Einzelnen bei der Anspruchshaltung. Was kann und darf ich erwarten? Was erwarte ich, weil ich Beiträge bezahle? Was kann ich eigentlich erwarten, wenn ich es bedarfsorientiert betrachte und nicht meine Bedürfnisse befriedigt sehen möchte? Das geht weiter mit den ganzen Akteuren, die Sie ja alle auch kennen. Jeder im Gesundheitswesen hat so eine eigene Agenda. Es ist ein hohes Maß an Klientelpolitik und es werden die eigenen Opportunitäten regelmäßig maximiert. Man sieht das an der Sektorentrennung, man sieht das an den verschiedenen Geldtöpfen mit den Silos, die ich so bezeichne. Man sieht das aber auch an den verschiedenen Berufsgruppen, Berufsbildern, die sich eben sozusagen jeweils auf das stürzen, was für die eigene Klientel am nächsten liegt und am besten ist. Und wenn man das alles betrachtet, wundert es eigentlich, dass wir trotzdem so gut noch aufgestellt sind im Gesundheitswesen. Denn es ist ein Flickenteppich an Stückwerk und an Klientelinteressen, der uns behindert, auf das zu blicken, was es eigentlich sein müsste, nämlich die Versorgung der Menschen. Das haben die wenigsten im Blick. Abgesehen vielleicht natürlich von den Beschäftigten, die das jeden Tag eben lösen müssen. Und deshalb meine ich, ja, wir müssten es wollen. Wir müssten wirklich wollen, dass sich das ändert. Und wir müssten aus den bisherigen eigenen Rollenzwängen heraustreten und insgesamt auf das blicken, worum es geht.
Ich habe so ein bisschen rausgelesen, dass es zwei Gründe gibt, die so ein bisschen die Entwicklung behindern, den Föderalismus und das Geld. Also erstens, würden Sie dem zustimmen, ob mein Eindruck aus Ihrem Buch richtig ist? Und zweite Frage wäre, woran liegt es denn mehr, am Föderalismus eben oder am Geld?
Ich meine, das Gegenteil ist der Fall, wenn Sie meine Vorschläge betrachten. Föderalismus ist falsch eingesetzt bislang, weil die Länder sozusagen sich ihrer Verantwortung weitgehend entzogen hatten. Ich habe den Eindruck, das ändert sich gegenwärtig. Das ist das Gute an der Karl-Lauterbach-Reform, der gesagt hat, ich mache das jetzt mal selbst auf Bundesebene, weil ihr wart ja über zwei Jahrzehnte nicht in der Lage, das Thema Krankenhausplanung ernsthaft auf die Beine zu stellen. Und ihr habt auch gar nicht mehr investiert, obwohl ihr ja eigentlich dafür zuständig wart, zu investieren als Investitionsmittelgeber, nach dem, was bislang im System gilt. Das heißt, der Föderalismus ist ein Problem, aber jetzt auch eine Chance. Und warum ist es eine Chance? Sie können es nur lösen, wenn Sie auf regionale Populationen betrachten. Und da ist eben die föderale Struktur eine ganz gute, wenn wir es schaffen, die Gebietskörperschaften entsprechend einzusetzen. Unser Problem ist, dass alle bislang nach oben delegieren. Der Landrat sagt, ich kann nichts dafür, das ist Thema des Landes oder des Bundes. Das Land sagt, ich kann nichts dafür, das ist Thema des Bundes für die Bezahlung der Betriebskosten. Und so geht das eben hin und her mit dem schwarzen Peter. Das heißt, es ist nicht der Föderalismus als solcher, sondern die Art, wie wir damit umgehen. Das Gleiche gilt dann für das Geld, also das, was Sie als zweites erwähnt hatten. Denn im Grunde ist das Geld ideal, wenn es richtig eingesetzt wird. Weil alles sind darauf getrimmt, dem Geld zu folgen. Das gesamte deutsche Gesundheitssystem ist getriggert durch das Geld. Ich mache das, was bezahlt wird. Ich lasse das bleiben, was nicht bezahlt wird. Ich mache das mehr, was gut bezahlt wird. Ich lasse das bleiben, was schlecht bezahlt wird. Ich höre auf, wenn der Deckel greift. Ich mache es so lange, solange ich noch Geld bekomme, bis der Deckel kommt. All diese Themen zeigen ganz eindeutig, Gesundheitswesen ist zu einem ganz großen Teil vom Geld getrieben, aber damit auch durch den besseren Einsatz von Geld entwickelbar. Das heißt, in der Tat, es ist Föderalismus und Geld das Problem, aber beides die Chance, das zu verändern, mit wenigen Maßnahmen im Grunde genommen und ein paar Akteuren, die tatsächlich diesen Schritt aus dem bisherigen Rad heraus wagen wollen. Mhm. Was das Geld betrifft, ist unser Hauptproblem die Verteilung in verschiedenen Töpfen, die eben zu Fehlanreizen führen, die dazu führen, dass man die Töpfe für sich behalten möchte und sie irgendwie versucht zu verteilen im eigenen Kontext, die völlig unerklärliche Situationen erzeugen für die Menschen, die gar nicht verstehen, was denn den Unterschied ausmacht, als alter Mensch, wenn ich sozusagen Gesundheitsbedarf habe, Versorgungsbedarf habe, ob ich jetzt ein Fall der Rentenversicherung bin, ein Fall der Pflegeversicherung bin oder ein Fall, weil gestürzt im Kontext sozusagen einer Arbeitsmaßnahme vielleicht sogar der BG oder bin ich vielleicht sogar ein Fall da Pflege und Altenheim da eher im sozialen Sozialversicherungskontext bei der Stadt anzusiedeln ist. Das alles interessiert den Einzelnen gar nicht, aber ist Gegenstand des Ganzen, weil wir die Geldtöpfe so organisiert haben. Und das zu verändern, darauf kommt es an. Sowohl was diese Verfügbarmachung, die Verwaltung des Geldes und den Maßstab für Einsatz des Geldes betrifft, als auch die föderale Struktur, die dann keine Krankenhausplanungsstruktur mehr sein darf, sondern eine Versorgungsstruktur. Das heißt, die Länder müssen einfach wegkommen davon, dass sie sich als Krankenhausplaner verstehen, die sie schon 2 Jahrzehnte nicht mehr wirklich waren. Die Länder müssen helfen, dass in Regionen die Versorgung organisiert werden kann. Und das ist nicht primär und nicht ausschließlich eine Krankenhausversorgung. Hm.
Trotzdem sagen Sie, oder anders angefangen, Sie haben jetzt gerade erwähnt, dass letztendlich alle Akteure des Gesundheitswesens sich an der Transformation beteiligen müssen, damit sich etwas bewegt. Und schreiben ja auch, dass eine Transformation von oben nicht, alleine von oben nicht gelingen kann. Ich kann mich da erinnern, David Ruben Thies war hier vor 1,5 Jahren im Podcast ähnlich skeptisch und hat so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, glaubte damals schon eher an eine Revolution von unten. Und ich frage mich aber immer an diesem Punkt, wie soll das denn geschehen? Weil die Regelungen, die Systeme werden nun mal ja top-down gemacht.
Genau, deshalb glaube ich auch, also der Eugen Münch, mit dem habe ich vor kurzem gesprochen, der würde ja auch eher eine Revolution von unten auf den Weg bringen wollen, und zwar mit einem Michael Kohlhaas als Landrat sozusagen, der dann sich dafür einsetzt und mal losrennt und sagt, es ist Notstand in meinem Kreis und deshalb gibt es keine Versorgung mehr und ich ziehe das alles an mich und regle das jetzt mal. Ja, sozusagen aus einer Art lokalen Notstandsgesetzgebung. Das kann man unterschiedlich sehen. Meine Auffassung ist ja anders. Das wird in Deutschland nicht funktionieren, zumindest nicht in der heutigen Zeit und nicht in den nächsten Jahren, wo noch genug Geld da ist. Was aber funktioniert in Deutschland ist, wenn wir eine Rahmenregelung setzen. Das heißt, wir wären durchaus in der Lage, wenn der Bund und die Länder ihre Rolle besser definierten, über entsprechende Rahmenvorgaben, und zwar nur Rahmenvorgaben, Fahrradrahmen, Bilderrahmen, mit dem man dann fahren kann oder den man ausmalen kann. Nach bestimmten Regeln. Die Regeln lauten Qualität und Versorgungsbedarf. Und die Regel lautet ökonomische Exzellenz beim Einsatz des Geldes. Mehr Regeln braucht es nicht. Das zu kontrollieren, das aufzusetzen und dann die regionalen Akteure mit diesem Freiraum losmarschieren zu lassen, das ist, glaube ich, eine Kombination, die funktionieren kann. Das ist keine Revolution, das ist eine Entwicklung, aber mit Freiheitsgraden, die man sozusagen gibt. Und den einzigen Mut, den man braucht, ist, diese Freiheitsgrade zu geben und das Vertrauen in solche regionalen Strukturen zu geben, dass daraus was entsteht, was besser ist als das, was man sich sozusagen auf Bundes- oder Landesebene in den Amtsstuben ausgedacht hat.
Und was, wenn sich alle Akteure weiterhin gegenseitig blockieren, die Transformation scheitert, auf Jahre verschleppt wird? Welches Schreckensszenario entwerfen Sie vielleicht auch als Warnung an alle?
Ich hatte schon im Kontext der von mir so bezeichneten Mogelpackung an der Lauterbach-Reform gesagt, wir laufen Gefahr, dass wir die Menschen verlieren, und zwar politisch. Und das heißt, ich sehe eher das Problem, dass wir in unserem Demokratieverständnis einen Schaden nehmen. Weil die Menschen, wenn es noch schlimmer wird, und es muss offenbar noch schlimmer werden, damit es besser werden kann, wenn es noch schlimmer wird, irgendwann mal den Glauben daran verlieren, dann ist all das, was man sozusagen zu hören oder gesagt bekommt, also ähnlich wie bei der Ampel, der Vertrauensverlust hier massiv ist, so wird das Vertrauen in unsere Institutionen verloren gehen, wenn wir nicht das Grundbedürfnis an Versorgung ordentlich bedienen. Und deshalb glaube ich, die Antwort wird dann sein, dass wir weitere extreme Parteiaktivitäten bekommen, dass wir Wahlverhalten bekommen, was bei allen für Aufregung und für Angst und Sorgen sorgt. Und das Ganze veranlasst durch das, was wir heute tun beziehungsweise nicht tun, weil wir eben noch in den Silos weiter agieren.
Ich möchte nochmal zurückkommen auf das Thema Finanzierung. Sie hatten es vorher schon erwähnt, aktuell erfolgt die Finanzierung nicht aus einer Hand. Welche Fehlentwicklungen ergeben sich daraus und was wäre Ihr Vorschlag zur Finanzierung? Ich will mal zwei Begriffe einführen, das Thema Bürgerversicherung und das, was Sie ja auch sehr ausführlich beschreiben, das Thema Clusterfinanzierung.
Ja, ich habe ja im Buch vor allem die Ausgabenseite zunächst betrachtet und die Finanzierung dieser Ausgaben aus dem vorhandenen Geld, weil ich denke, dass das was ist, was wir heute gut leisten können. Aber in der Tat habe ich auch geschrieben, wir werden die nächsten 3 bis 7 Jahre die Diskussion zur Einnahmenseite bekommen. Das heißt, wenn man jetzt die Beitragssätze anguckt und die Zusatzbeiträge, die kommen, vielleicht passiert das sogar schneller, die Diskussion über die Einnahmeseite. Und wenn wir die Einnahmeseite betrachten, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich bin jemand, der gerne an Clustern denkt, auch da. Und der populationsbezogen denkt, weil wir unterschiedliche Möglichkeiten haben in Clustern. Aber wir dürfen eins nicht verkennen, wir haben einen großen Bedarf an Gesamtbudget, der irgendwie erhoben werden muss. Und ich denke, die Grenzen zwischen Versicherungsbeiträgen, den sogenannten, und Steuern, die werden fließender werden. Das heißt, wir werden einen großen Topf bekommen müssen, der im Grunde genommen ähnlich steuerfinanziert ist, wie wir es aus anderen Staaten kennen. Das wäre auch die ehrlichste Form der Finanzierung, was auch bedeuten würde, dass man die Basis für die Finanzierung tatsächlich verbreitert. Das, was Sie mit Bürgerversicherung schon mal angedacht hatten. In welcher Form auch immer müsste man die Basis verbreitern. Und das ist was, was völlig konträr ist zu unserer Tradition und Historie, was sozusagen kratzen wird an allem, was unser Sozialversicherungsdenken bislang ausmacht, was kratzen wird an all den Institutionen der Selbstverwaltung, die wir kennen, was Angst und Schrecken verbreiten wird bei den vielen Krankenkassen, die wir noch haben. Und deshalb hatte ich gesagt, das wird ein Thema sein, was kommt. Dafür muss es noch ein Stück schlimmer werden insgesamt. Und dann wird man einen Weg finden müssen, das zu verändern. Und der einzige Weg, den ich sehe, ist einerseits die Verbreiterung der Basis, der Einnahmenseite auf mehr Schultern. Und das Zweite, was ich sehe, ist die Ausgabenseite clusterfinanziert, populationsbezogen zu domestizieren sozusagen und nicht mehr primär in den bislang bekannten Geldtöpfen zu denken.
Können Sie das Thema Clusterfinanzierung nochmal genauer ausführen? Ich glaube, da ist nicht jeder im Thema. Sie haben im Buch die Idee, glaube ich, aus Spanien aufgegriffen. Wie kann sowas praktisch funktionieren?
Am einfachsten ist es, wenn man ja aus der heutigen Zeit denkt. Das kennen die meistens, zumindest die Experten kennen das ja. Und sie haben, wenn sie eine Region betrachten, die Population, gegenwärtig ja Geld, mit dem sie die Versorgung dieser Menschen bezahlen. Das Geld kommt zum Teil aus dem ambulanten Budget, es kommt aus dem stationären Budget, die beiden großen Teile, aber dann auch die Pflege dazu. Das heißt, wenn Sie den Menschen betrachten in der Region, dann ist das, was deren Versorgung ausmacht, bezahlt aus diesen verschiedenen Töpfen. Wenn Sie das in der Region mal aufaddieren, dann haben Sie einen Gesamtbetrag. Diesen Gesamtbetrag kennt kaum einer, weil wir ja nur die einzelnen Töpfe betrachten. Hinzu kommt noch das, was die Städte und Gemeinden machen im Bereich der Gesundheitsversorgung, die ja auch angrenzend einiges tun, ne? Im Bereich der sozialen Fürsorge und damit eben auch Gesundheitsversorgung betreiben, außerhalb dessen, was wir an den Geldtöpfen sonst haben. Wenn man das zusammennimmt, hat man einen Betrag X für eine Region. Nehmen wir mal an, wir haben die Region, die ist so ein normaler Landkreis, und da werden pro Jahr rund 500 bis 800 Millionen dafür ausgegeben. Ne? Das sind so Größenordnungen, die sind relativ normal in so Größenkategorien, die wir kennen bei unseren 300 Landkreisen in Deutschland. Und wenn Sie jetzt das nehmen und sagen, das ist das Geld, was die Versorgung im Cluster künftig bedient. Das heißt, ich sammle alles ein, was ich habe. Ich muss noch nicht mal die Geldtöpfe verändern und schmeiße das alles in einem regionalen Topf. Und beginne jetzt darüber nachzudenken, wie ich das in meiner Population, in meinem Cluster besser verteile. Weil es ja sein kann, dass ich gar keinen so großen Bedarf habe an stationärer Versorgung, sondern sehr viel mehr an Pflege, an Altersmedizin. Und weil es ja sein kann, dass ich sehr viel mehr Bedarf habe unter Umständen an Prävention als an bestimmten anderen Maßnahmen sozusagen der Intervention. Also macht es doch Sinn zu sagen, dann setze ich Teile davon anders ein. Das sind mal 30, 50, 70 Mio in eine andere Richtung eingesetzt in so einem Cluster. Und dann stelle ich fest, hoppla, ich bewege in der Versorgung damit am Ende mehr, sofern ich denn sage, ich überprüfe den Einsatz dieses Regionalbudgets an qualitativen Kriterien, die ich messen kann am Zustand, am Gesundheitszustand sozusagen der Population, die ich betrachte. Das erlaubt mir, agil auf meine Population das einzusetzen. Und es erlaubt mir auch, qualitativ zu überprüfen, wie gut ich bin in meiner regionalen Versorgung. Ich kann auch Wettbewerb damit bedienen, zum Beispiel, indem ich sage, ich lasse mal antreten, einen ambulanten Bereich gegen stationären Bereich, wenn mir nicht ganz klar ist, was wer besser kann unter Umständen. Ich kann neue Innovationen anstoßen im Bereich der Datenverknüpfung, der digitalen Versorgung, regional spezifisch für das, was ich da genau brauche. Und dafür brauche ich aber eines, das Geld in einem Regionalbudget vereint und die Macht, es zu verteilen und den Schlüssel, es zu verteilen. Bei dem Verteilungsschlüssel bin ich der Auffassung, brauchen wir große Freiheiten. Es muss dann im Regionalbudget möglich sein, das einzusetzen, entweder als eine Kopfpauschale. Ich kann also sagen, wie ich in Spanien das ja kenne zum Teil, das klingt immer so blöd, ist aber ganz nett zu verstehen, wenn man sagt, ich habe bestimmte Einwohnerzahlen in meiner Population und ich gebe pro Einwohner einen bestimmten Betrag aus, pro Jahr. Und damit habe ich einen Anbieter, dann habe ich ambulante oder stationäre oder gar partnernde Leistungsanbieter, die dafür die Leistung erbringen. So ist es zum Beispiel in Spanien. Und dann kann ich schauen, was da passiert. Sie werden dann feststellen, es wird weniger stationär geben, erheblich weniger als heutzutage. Es wird sehr viel mehr Ambulantes geben, es wird sehr viel mehr Prävention geben, weil sozusagen das Geld sinnvoller eingesetzt wird und Fehlanreize wegfallen. Ich muss aber auch die Möglichkeit haben, Kostenerstattung zu machen in meinem Regionalbudget. Es wird Bereiche geben, die kann ich gar nicht bedienen mit einem Schlüssel über Köpfe, über Einwohnerzahlen. Die muss ich bedienen in Strukturen. Und ich habe Strukturen, die unter Umständen als solche überhaupt nicht welche sind, die sich selbst tragen. Also muss ich für diesen Teil in der Lage sein, zu sagen, ich mache das sozusagen kostenerstattend. Nehmen Sie zum Beispiel Rettungswesen, Notfalldienste, nehmen Sie zum Beispiel Pädiatrie, Kinder. Das heißt, wir haben einige Bereiche, wo wir wissen, dass wir mit den bisherigen Verteilungsmechanismen und Schlüsseln nicht ideal agieren, sondern tatsächlich Fehlanreize setzen und damit Versorgungsengpässe sogar produzieren. Und wenn wir das im Regionalbudget eben zusammenführen, das Geld, die Macht bekommen, das zu verwalten und mit einem Schlüssel zu verteilen, der breiter aufgestellt ist, sozusagen populationsspezifisch erlaubt, das Budget zu verteilen, dann bin ich sicher, werden wir eine bessere Versorgungsqualität in der Region bekommen als bislang.
Ich stelle es mir sehr herausfordernd vor, die diesen Paradigmenwechsel auch praktisch hinzubekommen, weil letztendlich sind die Budgets ja heute ja eigentlich ausgeschöpft. Und es umzuverteilen würde ja immer heißen, jemanden etwas wegzunehmen. Und der Weg dorthin wird sicherlich, ja, jedenfalls nicht leicht werden. Oder sehe ich das falsch?
Das wird überhaupt nicht leicht. Das ist genau der revolutionäre Ansatz. Aber Sie können ja sonst gar nichts verändern. Mhm. Die Alternative wäre ja dann, immer mehr Geld ins System zu geben. Was immer wieder gerufen wird, was aber nicht die Lösung sein kann, weil wir das Geld auch gar nicht haben, das zu tun. Und weil es noch mehr Geldverschwendung wäre im System. Das heißt, man muss tatsächlich jemandem was wegnehmen, um es besser zu verteilen. Und das geht nur, deshalb folge dem Geld, mit einer entsprechenden Möglichkeit in Regionalbudgets diese Macht zu haben. Es gibt einen großen Vorteil. Wenn Sie es agil aufbauen über die Zeit, dann werden Sie dort anfangen können und es dort auch erleben dürfen, wo die Not am größten ist und die Bereitschaft der Akteure am weitesten mitzumachen. Beispielsweise, wenn Sie kein Krankenhaus haben, dann nehmen Sie keinem Krankenhaus was weg. Sie müssen überlegen, wie Sie denn eigentlich eine Struktur haben, die das ersetzt oder drumherum irgendwas basteln, dass das funktioniert, weil Sie eben keinen Krankenhausstandort mehr haben. Wenn Sie keine niedergelassenen Ärzte mehr haben, nehmen Sie auch keinem was weg. Dann müssen Sie überlegen, wie kann ich das digital oder mit KI oder mit anderen Community-Nurse-Systemen organisieren, damit es funktioniert. Das heißt, überall da, wo Sie konkret die Probleme betrachten, haben Sie häufig einen Lösungskorridor, der sich auftut, den Sie dann nicht sehen, wenn Sie es institutionell betrachten, also von der politischen Klientelseite her. Und insofern glaube ich, Sie brauchen die richtigen konkreten Beispiele. Sie brauchen tatsächlich so eine Art der revolutionären Landrat oder eine Gesundheitsholding oder auch eine Gesundheitsregion vom Land begleitet, um das anzufangen. Und wenn die Beispiele funktionieren, dann werden Sie langsam eine Entwicklung sehen, wo eben das Gesundheitswesen vom Kopf auf die Beine gestellt ist und anfängt sozusagen wieder in die richtige Richtung zu marschieren.
Jetzt haben Sie gerade einen Aspekt zum zweiten Mal genannt in unserem Gespräch. Das ist Thema KI oder generell Digitalisierung. Sie haben in Ihrem Buch, oder Sie stehen in Ihrem Buch aber durchaus diesen Innovationen kritisch gegenüber, merken an, dass es dabei vielleicht auch gar nicht immer um echte Innovationen geht. Warum so kritisch? Lebt denn Entwicklung nicht auch davon, vieles in alle Richtungen mal auszuprobieren?
Das schon. Nur muss es natürlich in die eine Richtung grundsätzlich ausprobiert werden, nämlich der Versorgung der Menschen helfen. Und vieles von dem, was wir sehen, hat doch ein bisschen eher Spielzeugcharakter. Entstanden aus den Köpfen, aus abstraktem Denken oder aus einem Hype zu bestimmten Themen. Und die Leute, die es betrifft, sowohl die damit versorgt werden sollen, als auch diejenigen, die es einsetzen sollen, die gehen auf dem Weg verloren. Also allein mit Begeisterung und Ausprobieren werden sie es nicht besser hinbekommen. Sie brauchen einen Versorgungsnutzen und eine Verbesserung der Qualität. Sie müssen den Leuten klar machen können, was es bringt und das zeigen, was es bringt. Dann bin ich für alles. Hm. Ich bin aber dagegen, dass man sozusagen einfach sagt, naja, je höher der Digitalisierungsgrad nach Maßstäben, die wir als MRAM zum Beispiel kennen, desto besser. Das stimmt nicht. Ja, eine hohe Digitalisierung in einem Krankenhaus bedeutet nicht, dass das Krankenhaus insgesamt eine super Versorgungsqualität liefert. Es kann sein, dass die dann super digitalisiert sind, aber was am Ende an Versorgungsqualität rauskommt und wie zufrieden die Menschen sind, das ist das Entscheidende. Und wenn es dazu beiträgt, ja, nur ansonsten ist all das, was wir da tun, auch Digitalagentur und all das, ist eher so eine Art Checklisten abstempeln von fleißigen Bienchen, die eben immer wieder sagen, ich mache digital, ich mache digital, ich mache digital, ich mache digital. Ja, aber wofür denn? Und für wen? Und mit wem? Das ist meine Skepsis, die ich versucht habe zu beschreiben. Ansonsten bin ich komplett offen. Ich bin ein Verfechter der digitalen Ansätze. Aber ich glaube, es ist viel mehr da schon, als wir denken, als wir sehen. Es gibt schon so viel, was wir nutzen können. Wir haben weniger das Problem, dass wir neue digitale Themen erfinden müssen. Wir müssen das, was da ist, einsetzen. Das gilt zum Beispiel auch für die KI. Die ist da. Wir haben Sprachmodelle, die schon wahnsinnig gut was bringen könnten, wenn wir denn bereit wären, das einzusetzen. Wir müssen nicht Dinge komplett neu erfinden.
Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln. Die Miriam Golis hat hier in unserem Podcast zum Thema IT mal gesagt, wenn ich einen Scheißprozess digitalisiere, habe ich danach einen digitalisierten Scheißprozess. Das geht ja so ein bisschen in die Richtung. Aber wenn wir mal beim Thema Qualität stehen bleiben, Sie sind ja auch Mitbegründer der Initiative Qualitätsmedizin. Ich vermute mal, ich erahne so ein bisschen Ihre Meinung zum Thema Bundesklinikatlas. Aber wenn ich mal so fragen darf, wenn jetzt nicht über Fallzahlen und Pflegeindex, das sind ja so zwei Merkmale dort, wie kann man denn Ihrer Meinung nach die Qualität von medizinischen Dienstleistungen am besten messen?
Also wir haben ja den alten Streit zwischen den Verfechtern der Ergebnisqualität und denen der Strukturqualität. Ich persönlich komme immer von der Ergebnisqualität. Das heißt, das Outcome muss stimmen. Die Frage ist, wie man das Outcome definiert. Mhm. Es macht also keinen Sinn, einen Rettungsring irgendwo hinzuhängen am Meer, der mit Zement befüllt ist. Sie haben eine tolle Struktur, aber der Inhalt passt halt nicht. Mhm. Das sind so die Beispiele, die wir früher immer schon hatten. Das heißt, das Ergebnis muss definiert sein. Was ist das Outcome? Wir sind beim Outcome heutzutage viel, viel weiter als früher. Also wir hatten begonnen mit Tod und nicht Tod. Das ist ein eindeutiges Outcome. Und das lässt sich messen und die Sterblichkeit war immer ein guter Maßstab. Oder auch das Thema Saved Lives. Das reicht natürlich nicht, aber ist schon mal was für 30-40% der Fälle, die wir eigentlich betrachten müssen. Und 30-40% ist schon mal viel mehr als all das, was wir abdecken mit den vielen Aktivitäten seitens der Bundesregierung in den letzten Jahren. Hinzu kommen aber Komplikationsraten, die wir kennen. Hinzu kommen Prompts. Das heißt, die Möglichkeit, Patienten zu befragen nach dem Outcome dessen, was in der Klinik zum Beispiel geschehen ist, für ihr Leben danach. Tun wir viel zu wenig. Gibt es aber ganz klassische Standard-Tools, die man einsetzen kann, um zu erfahren, ist es denn jetzt besser mit der neuen Hüfte oder schlechter? Wie beim Augenarzt. Besser oder schlechter? Das ist schon mal hilfreich. Wenn nämlich alle sagen, es ist schlechter, dann kann man sich überlegen, woran liegt das denn jetzt? Liegt das an dem Implantat? Liegt das an dem Chirurgen? Liegt das an der Klinik? Liegt es an der Population, bei der man vielleicht was anderes tun sollte? Und das ist eben, glaube ich, der große Denkprozess, der schon weltweit viel fortgeschrittener ist als in Deutschland, nämlich vom Ergebnis her die Strukturen dann zu betrachten. Und vor allem die Patienten mit einzubeziehen bei der Ergebnisbetrachtung. Und dann gibt es ganz viele einfache populationsbezogene Maßstäbe. Ich kenne ich aus Spanien, die sind in Deutschland noch gar nicht so weit verbreitet. Zum Beispiel Wartezeiten als ein Thema. Mhm. Das ist doch spannend zu wissen, wer wartet wie lang in unserem System auf was eigentlich. Das ist ein Qualitätsmaßstab. Ja, auch die Frage, welche Population, welche Teilpopulation. Dann das Thema der Veröffentlichung sozusagen von Prompts und Zufriedenheitsmessungen. Dann die Frage, wie lang dauert es eigentlich, bis ich eine OP bekomme? Klassischer Maßstab bei uns in Spanien immer gewesen. Das heißt, wie viele Stunden oder Tage warte ich auf die Reaktion eines Arztes oder einer Klinik auf meine Anfrage? Und wie lange dauert es dann noch, bis ich meine Operation bekomme? Und das sind Maßstäbe in der Qualität, die sind einfach zu erheben, die sind sehr aussagekräftig, die sagen viel über das System und die sagen viel über die Qualität des Systems. Und da tun wir viel zu wenig transparent. Die Daten im Grunde genommen sind keine Atomphysik, aber es tun sich halt alle so schwer, das anzugucken. Weil man natürlich, wenn man es mal zeigt und weiß, es nicht einfach liegen lassen kann, sondern dann der Zwang entsteht, was zu tun. Und dann würden plötzlich all die Akteure, die bislang in dem eigenen Beritt unterwegs sind, erkennen, dass es gar nicht hilft, das ausschließlich in dem einen Bereich zu betrachten. Wir hatten früh angefangen, Sie hatten IQM erwähnt, aber auch QSA mit der AOK, also die Qualitätssicherung aus Routinedaten über die Sektorengrenze hinweg. Das ist ja das Spannendste überhaupt in Deutschland, mal festzustellen, was passiert eigentlich insgesamt. Und unsere Qualitätsmessungen, die scheitern auch noch an den Mauern, meistens zwischen ambulant und stationär oder zwischen, sagen wir, stationär und nachsorgend. Warum denn? Ist das denn für den Menschen, ist es doch egal, im Gegenteil. Es wäre doch auch für uns ganz spannend zu verstehen, wo in unserem Weg, die Menschen zu begleiten, passieren gute oder schlechte Dinge für die Qualität und was können wir tun, um das zu verbessern.
Ja, es ist keine Atomphysik. Sie kommen jetzt deshalb, oder nehmen diesen Begriff deshalb mal rauf, weil Sie auch geschrieben haben, das profitable Krankenhaus jetzt in der alten Struktur, in der bisherigen Struktur, ist keine Atomphysik. Da habe ich mich gefragt, fehlt also die Managementkompetenz im System? Sie haben genügend Erfahrung selbst und auch aus den Übernahmen, die Sie vollzogen haben. Ich will mal auch eine Frage hinterher schicken. Welchen Tipp würden Sie denn einem Klinikmensch, Manager, der, ich sag mal, überspitzt im Hamsterrad feststeckt, geben?
Wir haben noch heute die banalsten ökonomischen Fehltritte in den Kliniken. Der größte Fehltritt ist, dass viele im Management gar nicht ihre Zahlen kennen. Wenn Sie in Kliniken noch heute gehen, dann stellen Sie fest, dass ganz viele der Kollegen und Kolleginnen im Blindflug unterwegs sind. Dass sie die Liquidität nicht einschätzen können. Dass sie die Fallzahlen nicht einschätzen können. Dass sie die Kosten nicht einschätzen können. Von wegen wenigstens monatliche Berichte. Das ist nicht Standard in deutschen Kliniken. Das ist das eine Problem. Das heißt, man braucht einfach diese ganz wirklich banale, disziplinierte, kaufmännische Management-Erfahrung, die man einfach auch für ein Krankenhaus braucht. In der heutigen Zeit geht das gar nicht ohne, einschließlich Liquiditätsplanung, einschließlich der Maßnahmen, die man ergreifen muss, um gegebenenfalls Kosten anzupassen. Das ist das eine Thema, Management, was Sie erwähnt hatten. Da gibt es viele, die können das schon ganz gut. Und Sie erkennen ja daran, dass es immer profitable Kliniken gibt, auch heute noch, dass es einen Unterschied macht im Management. Das zweite Thema ist die Kleinteiligkeit. Das heißt, Sie haben das Problem, dass viele als Einzelkämpfer unterwegs sind. Ganz viele eben Krankenhäuser in Trägerschaften sind, die nicht eine Gruppe bilden. Die also keine Synergien erzielen können bei der Thematik wie Labor, wie Zentralsterilisation oder all der Themen, die Sie schon kennen, mit Wäsche, mit Küche, mit Logistik, mit Reinigung. Das heißt, all diese Serviceprozesse, die kann man eben günstiger oder weniger günstig organisieren. Ich rede jetzt nicht davon, ob die Qualität besser oder schlechter ist. Gehen Sie mal davon aus, die kann man zu gleicher Qualität zu besseren Preisen erbringen. Dann kann eigentlich keiner was dagegen sagen, außer man ist natürlich Gewerkschafter und Tarifpolitiker. Okay, die haben eigene Themen noch, das kann man ja verstehen. Aber da muss man sich halt dann irgendwie zusammenraufen, wie das funktioniert. Das ist das zweite Problem, was wir haben. Das dritte Problem ist das Selbstverständnis vor allem auch der Berufsgruppen, Ärzte und Pflege. Je mehr die Ärzteschaft die Themen führt, desto eher haben sie das Problem im stationären Bereich der Defizite. Das sehen Sie ganz stark in der Verquickung bei den Universitätskliniken, wo so eine Art diffuse Rolle entsteht zwischen Forschung, Wissenschaft und Krankenversorgung. Wo in dieser Rollenfunktion die Professoren eine maßgebliche Größe sind, die aber natürlich alles andere sind als Kaufleute oder kaufmännisch orientiert, die wenigsten davon. Und deshalb wundert es ja auch nicht, dass allein die 36 Uniklinika in Deutschland über 2 Milliarden Defizit jedes Jahr machen. Über 2 Milliarden Euro. Und zwar nur Defizit. Ich rede gar nicht von den Schulden, die angehäuft wurden über die letzten 10, 15 Jahre. Das ist politisch sakrosankt. Das heißt, wenn Sie bestimmte politische Entscheidungen haben, die damit klarkommen, die das auch unterfüttern, dass Strukturen erhalten bleiben, die per se nicht wirklich gut gemanagt werden oder werden können. Und das noch in so einem Umfang mit weiteren Unikliniken, die es ja noch geben wird jetzt in Deutschland, weil die Karl-Lauterbach-Reform vor allem das bedient, den universitären komplexen Bereich mit Geld. Wenn Sie das eben betrachten, dann ist das der dritte Bereich. Also einmal das Management im, sagen wir, betriebswirtschaftlichen Sinne, dann das zweite, das Management in einem, sagen wir, synergetischen Gruppenumfeld und das dritte eben diese Spezifika bei der Rollendefinition und der Frage, wer hat denn letztlich das Sagen in so einem Krankenhaus. Alles drei zusammen führt dazu, dass wir, man weiß es gar nicht so genau, jährlich zwischen 5 bis 10 Milliarden Euro Defizit machen im Krankenhaussektor. Und da das sozusagen was ist als Erkenntnis, was mittlerweile nicht wegzudiskutieren ist, haben wir diese Reform jetzt bekommen, die ja darauf abzielt, sozusagen hier mit so einem richtigen harten Besen sozusagen, egal wie, Hauptsache weg. Die Kassen haben ja unterstützt, deshalb musste ich lachen, im Bundesrat auch massiv das befördert, weil die Kassen haben ja nur ein Interesse, Hauptsache weg. Völlig egal, welche Klinik, völlig egal wo, Hauptsache weg. Wir haben einfach 800 zu viel, es ist komplett egal, Hauptsache weg. Und das hilft natürlich bei dem Hauptsache weg, das, was jetzt passiert. Nicht, weil die Kassen bösartig wären. Die haben ja nichts gegen die Kliniken als solche. Nur die sagen natürlich zu Recht, wir haben so massive Strukturen, die unnötige Kosten verursachen. Lasst uns doch einfach mal diesen Weg gehen. Und die erste Chance, die es jetzt gibt seit 25 Jahren, ist die, dass jetzt durch diesen massiven Eingriff seitens der Bundesgesetzregelung tatsächlich was auf den Weg zu bringen. Die Angst geht um, das Hauen und Stechen hat begonnen. Also wir werden eine massive Bereinigung bekommen, zum ersten Mal eine massive Selektion und Konsolidierung der Krankenhauslandschaft.
Wo ich mich dann frage, ob die richtigen Häuser übrig bleiben.
Das ist mein Kritikpunkt an dem Vorgehen. Weshalb ich sage, es wäre viel intelligenter. Ich habe ja nichts gegen die Erkenntnis und auch die Tatsache, dass man das umsetzen muss. Im Gegenteil, ich bin ja jemand, der das immer gemacht hat sozusagen. Aber die Frage ist, macht man das im Kamikaze-Stil, so wie ich es jetzt empfinde, das, was jetzt passiert? Oder macht man das agil, kontrolliert in Regionalstrukturen? Denn ich kann ja nicht einfach was wegschießen, ohne mir die Frage oder die Antwort auf die Frage zu geben, was ist denn eigentlich mit der Lücke, mit dem Loch in der Versorgung, was da entsteht? Wie bediene ich das denn? Da kommen wir wieder zur Politik, das schematische Niedermetzeln von Strukturen ohne irgendein Bild, was an dessen Stelle tritt, wird die Menschen ängstigen und deshalb das Demokratieverständnis nochmal verändern.
Ja, das sehe ich genauso. Ich bemühe immer das Bild, dass jede unkontrollierte Systemveränderung, Krankenhausschließung Verlierer erzeugt, negative Energie, ohne jetzt esoterisch zu wirken, aber ins System gibt und dann genau zu sowas führt. Ja.
Ja, zumal sie ja Dinge auch erklären könnten. Es ist nur so, man kann es schwer erklären. Also die einen Verfechter sagen, ich erkläre es über die Leistungsgruppen. Da gibt es jetzt ein Bundesgesetz, da steht drin, es gibt folgende Leistungsgruppen und damit passiert Folgendes. Es ist eine technische, schematische Erklärung sozusagen von Experten, wie Ärzte in früherer Zeit ihnen erklärt haben, weshalb sie an was erkrankt sind und was zu tun ist. In der heutigen Zeit gilt aber was anderes. Wir haben das gelernt aus so vielen Projekten im baulichen Umfeld, aus Großprojekten, Straßenbau, im Schienenbau etc. Man muss den Leuten erklären, und dann verstehen sie auch ganz oft, warum was passiert, wie man das abgewogen hat, wie man und warum man zu einer bestimmten Entscheidung gekommen ist und was das für den Einzelnen bedeutet. Und wenn man das erklärt, das ist natürlich aufwendiger, als einen Grupper einfach in die Welt zu schicken und zu sagen, danach wird jetzt alles mal strukturiert und das ist eben Gott gegeben. Das ist komplexer natürlich, aber am Ende besser. Es dauert gar nicht ewig länger. Stellen Sie sich mal vor, wie jetzt die Kämpfe aussehen werden, die nächsten 3 Jahre. Und die Kämpfe werden eben nicht dort stattfinden, wo sie stattfinden müssen, vor Ort, Kämpfe und das Ringen um Lösungen, sondern generell auf abstrakter politischer Ebene mit dem schwarzen Peter-Spiel, wo alle sagen, ich kann nichts dafür. Wir bewegen uns mit dem, was jetzt passiert, im Pontius-Pilatus-Modus. Ja? Weil alle waschen ihre Hände in Unschuld.
Ja, oder dem Florians-Prinzip. Verschoben ein Haus, zünd andere
an. Genau, oder Florian. Genau so ist das. Was auch immer. Jedenfalls, das sind so die beiden Dinge, die ich auch gerade erlebe, wenn ich in Deutschland unterwegs bin, nach dem Bundesratsbeschluss.
Wir werden sehen, wie es sich entwickelt, Herr Dr. Demio. Zum Schluss meines Podcasts habe ich immer 5 Halbsätze mit der Bitte, die spontan zu vervollständigen in aller Kürze. Der erste lautet, ich würde nochmal einen Beruf in der Gesundheitsbranche wählen, weil...
Ich mir nichts Schöneres vorstellen kann, als Menschen zu helfen.
Wenn ich dem neuen Bundesgesundheitsminister einen Rat geben könnte, dann wäre das?
Gib den Menschen das Vertrauen und den Freiraum, dass sie die Versorgung regional selbst organisieren.
Wenn ich mir die Gesundheitswirtschaft in 15 Jahren vorstelle, dann sehe ich?
Derzeit Nebel. Ja. Weil ich nicht weiß, wie es ausgehen wird.
Ja, so wie heute in Passau, ganz typisch Nebel herrscht. Ich kann sozusagen in die Zukunft des Gesundheitswesens schauen. Beeindruckt hat mich im Krankenhaus?
Die Bereitschaft der Beschäftigten, mit den permanenten täglichen Schwierigkeiten klarzukommen.
Und wenn ich mit 2 weiteren Menschen aus der Gesundheitswirtschaft mit dem Camper durch Nordschweden ziehen könnte, dann würde ich mitnehmen?
Meinen lieben alten Kollegen Karl-Marx Einhäupel und die Ulla Schmidt als frühere Gesundheitsministerin.
Warum denn Ulla Schmidt? Das ist ja interessant.
Weil das diejenige war, die noch am meisten aus meiner Rückschau im Gesundheitssystem angefangen hat zu bewegen.
Interessant. Prima. Vielen Dank, Herr Dr. Demio, für das Gespräch, für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Projekte. Ich bin schon sehr gespannt, in welchem Kontext wir wieder von Ihnen hören. Vielleicht gibt es ja einen zweiten Teil des Buchs.
Ja, also ich werde wahrscheinlich nicht zu dem was schreiben. Ich werde wahrscheinlich eher mal reflektieren in einem Roman, wie das so ist in einem Kapitalmarktumfeld und was das bedeutet für die Menschen, die da aktiv sind.
Spannend. Das heißt, wir werden was von Ihnen hören. Darauf freuen wir uns. Und für heute.
Genau. Ich denke, das wird nächsten September sein. Ich habe mir immer ein Jahr vorgenommen. Das heißt, im September kam der schlafende Riese. Im nächsten September wahrscheinlich dann im Arbeitstitel Dirty Dex. Und das wird dann was man noch viel lieber liest, weil es ein Roman werden wird.
Dann freuen wir uns darauf. Ich wünsche viel Spaß beim Schreiben. Und für heute sage ich vielen Dank für Ihre Zeit und fürs Dabeisein. Vielen Dank, Herr Dr. Demio.
Vielen Dank, Herr Bauernfeind. Vielen, vielen Dank.
War der eine oder andere wertvolle Impuls für Sie dabei? Dann freue ich mich auch über eine Weiterempfehlung des Podcasts und stehe Ihnen unter podcast@bauernfeindconsult.de für Ihr Feedback gerne zur Verfügung. Um keine neuen Folgen zu verpassen, am besten den Podcast jetzt gleich abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.
Bauernfeind Inside Healthcare ist eine Produktion der MGP Studios Friedberg und verfügbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.